Wir fahren heute weiter in dieser Serie über das Buch Josua. Und ich möchte uns noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, was wir in der letzten Predigt zusammen angeschaut haben. Und zwar war es Kapitel 12. Und da haben wir vor allem eine Auflistung angeschaut von den Königen, die besiegt worden sind. Und zwar fängt es an, die Auflistung von all den Siegen, die der Mose errungen hat mit dem Volk Israel zusammen. Und dann auch die Siege, die der Josua errungen hat. Und wir haben uns in Erinnerung gerufen, dass Gott ein Gott ist von den Generationen. Dass er das, was er mit Mose angefangen hat, mit dem Josua weitergefahren hat. Und dass auch wir dürfen eben die Siege, die wir jetzt erleben, dass das schon ein Erbe ist für die nächste Generation. Und darum ist auch gerade in unserem Chor so wichtig, dass wir beide Generationen auch zusammen das Verständnis haben, dass Gott wirkt über Generationen. Und dann sind wir zum Kapitel 13 gekommen. Der erste Vers, ich möchte einfach auch noch einmal lesen, was heisst, dass der Josua sehr alt geworden ist und Gott zu ihm geredet hat. Und er hat zu ihm gesagt, du wirst alt und es gibt noch sehr viel Land, das erobert werden muss. Im geistlichen Sinn gibt es keine Pensionierung. Wir haben es vorher noch gehört von Severino, 38 Jahre. Aber Gott beauftragt uns immer wieder neu. Und ich habe diese Woche gerade auch noch eine Predigt gehört, jetzt im Hinblick auf heute Morgen. Und da ist mir ein Psalm begegnet, der das einfach auch noch einmal unterstreicht. Und ich möchte diesen Psalm auch als Ermutigung für unsere ältere Generation vorlesen. Und da heisst es im Psalm 92, in den Vers 14 bis 16, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also alle die unter uns, die graue Haare haben und merken, dass vielleicht die Kraft manchmal nicht mehr so da ist, wir dürfen im geistlichen Sinn immer noch fruchtbar sein. Wir dürfen blühen und wir dürfen frisch sein. Und damit möchte ich weiterfahren im Kapitel 13. Und zwar geht es in diesem Kapitel jetzt vor allem um die Verteilung von diesem Land Kanaan. Und Gott hat zum Volk Israel gesagt, was ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt das Land auch besiedelt, ist, dass ihr die Völkergruppen, die schon in diesem Land leben, vor euch vertreibt. Weil sonst wird es euch zum Fallstrick werden. Und wir lesen da im Vers 13 Folgendes. Die Israeliten vertrieben aber die Geschuriter und Machatiter nicht, sondern es wohnten beide, Geschur und Macha, mitten unter Israel bis auf diesen Tag. Der Vers sind vielleicht auf den ersten Blick unwichtig. Vielleicht können wir sagen, ja, es hat ja schliesslich genug Land gehabt für beide. Aber wir sehen, dass der Ungehorsam vom Volk Israel später Konsequenzen hat. Und zwar begegnen uns die zwei Völkergruppen im 2. Samuel wieder. Der König David, er war Herrscher über das ganze Volk Israel. Und wir lesen im 2. Samuel 10, dass die Ammoniter sich verbündet haben, mit verschiedenen Völkergruppen, um gegen Israel in Kampf zu ziehen. Und 1000 Soldaten waren Machatiter. Und nur 3 Kapitel später, im 2. Samuel 13, da lesen wir vom Absalom. Der Absalom ist ein Sohn vom König David, der seinen eigenen Bruder, der Amnon, umgebracht hat. Und er flüchtet zum König, zum Talmai. Wer war der König? Er war der König der Geschuriter. Und der Absalom bleibt 3 Jahre bei dem König und das Geschur wird wie zu einer Festung gegen Israel. Es ist eine Festung zwischen einem Vater und seinem eigenen Sohn. Und ich glaube, dass da wirklich auch eine geistliche Wahrheit sichtbar wird, dass so eben wie wir mit unserem Gehorsam können Frucht bewirken für die kommenden Generationen, können Segen bewirken, so sehen wir da auch, dass Ungehorsam auch Konsequenzen wird haben, Generationen später. Der König David, viele Generationen später, hat wieder mit diesen 2 Volksgruppen zu tun gehabt und nicht im Segen. Und so wie das stimmt für ganze Völker, so gilt das auch für unsere Familie. Das ist mir so auch neu bewusst worden, dass das eben auch gilt für uns als Eltern. Und da glaube ich, gilt es nicht nur, wenn wir biologische Eltern sind, sondern auch, wenn wir geistliche Eltern sind. Dort, wo wir Bereiche haben in unserem Leben, wo wir ungehorsam sind, so zieht sich das eben manchmal auch in die nächste Generation weiter. Und ich möchte da einfach ganz kurz ein Beispiel erwähnen aus der Bibel, wo wir das eben auch sehr eindrücklich sehen. Und zwar ist das Beispiel vom Abraham. Der Abraham, er war ein Mann vom Glauben, er wird als Freund Gottes beschrieben. Aber der Abraham, wir kennen die Geschichte, hat 2-mal Sara als seine Schwester ausgegeben, weil sie so schön war und sie im Ausland war und aus Angst um sein eigenes Leben hat er gelogen. Und das Gleiche sehen wir bei seinem eigenen Sohn, beim Isaac, der das gemacht hat bei der Rebekka und wieder nicht den Weg Gottes gegangen ist, sondern den menschlichen Weg gewählt hat und gesagt hat, Rebekka ist meine Schwester. Heute Morgen, glaube ich, dass auch wie ein Moment darf sein, wo wir vielleicht einfach auch den Heiligen Geist bitten und auch sagen, zeig du mir, gerade in meinem persönlichen Leben, wo vielleicht auch Bereiche sind, wo nicht Segen fließt, wo vielleicht auch schon Generationen vor mir nicht Segen können drauflegen konnten. Und mögen wir doch die Generation sein, die eben wirklich da auch Buss geschieht, dass wieder Segen fließen kann. Ich möchte in diesem Zusammenhang von diesem Vers noch einen 2. Aspekt erwähnen. Und zwar, wenn wir ein bisschen zurückgehen im Kapitel 13, dann lesen wir im Vers 6 Folgendes. Da sagt Gott, alle, die auf dem Gebirge wohnen, vom Libanon an bis nach Misrefot-Maim, alle Sidonier, ich will sie vertreiben vor den Israeliten. Ist das nicht ein Widerspruch? Gott beauftragt die Israeliten, alle Völker vor ihnen zu vertreiben, auch mit der Möglichkeit, dass sie ungehorsam sind, was ja auch geschehen ist. Und gleichzeitig lesen wir im gleichen Kapitel, dass Gott sagt, ich werde sie vertreiben. Aber ich glaube, es ist kein Widerspruch, weil sonst wäre es ja nicht das Wort Gottes. Gott kann sich selber nicht widersprechen. Ich glaube vielmehr, dass da wie auch wieder eine geistliche Wahrheit sichtbar wird, die eben vielleicht verstandesmässig manchmal nicht so ganz erfasst kann werden. Wer vertreibt die Völker? Gott oder das Volk Israel? Die Antwort ist beide. Und ich möchte die Tatsache vergleichen mit einem anderen geistlichen Thema, wo in der Helsermee einen hohen Stellenwert hat, auch durch unser Erbe der Methodisten. Und zwar ist das unsere Heiligung. Wer heiligt uns? Ist der Heilige Geist oder sind es wir? Die Antwort ist auch da, beide. Und ich möchte hier eine Klammer auftun und möchte darauf eingehen, wenn wir im Philipper lesen, da schreibt der Paulus, an die Gemeinde in Philippi. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. bewirkt euer Heil? Wir könnten sagen, die Antwort ist klar, wir sind verantwortlich für unsere Heiligung. Und dann lesen wir gerade weiter im nächsten Vers, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Im Englischen heißt bewirkt euer Heil, work out your salvation. Es heißt nicht work for your salvation. Also es heißt nicht schaff für deine Erlösung, sondern bring deine Erlösung zur Vervollkommnung. Die Erlösung, die Gott gewirkt hat in deinem Leben, soll in allem, wo du bist, in deinen Worten, in deinen Handlungen, in deinen Gedanken zum Ausdruck kommen. Und darum, es geht nicht um Werkgerechtigkeit, sondern Gott ist der, der es wirkt. Und gleichzeitig ist eben Gott mit uns in diesem Team, dass er uns auch die Entscheidung immer wieder überlässt, ob wir das möchten, ob wir ihm möchten Raum geben. Ob wir möchten in der Reinheit leben, ob wir möchten gehorsam sein. Und so ist eben auch da eigentlich auch wie ein Geheimnis darüber, die Heiligung. Es ist nicht nur der Heilige Geist, es ist auch nicht einfach nur wir Menschen, sondern es ist das wunderbare Zusammenspiel. Und darum ist es eben auch kein Widerspruch, wenn Gott sagt, ich werde die Völker vertreiben und gleichzeitig den Israeliten den Auftrag gibt, dass sie es tun sollen. Damit schließen wir das Kapitel 13 ab und wir kommen zum Kapitel 14. Und ich möchte hier auf eine Person kurz sprechen, die wir schon lange nicht mehr angetroffen haben in dieser Joshua-Serie, und zwar ist der Kaleb. Wir lesen über ihn ab dem Vers 6 und ich möchte die Verse lesen. Da heißt es, da traten die Söhne Juda vor Joshua in Gilgal und Kaleb, der Sohn des Jephunne, der Kenasiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort, dass der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron zum Erbteil. Eine kurze Erinnerung. Wer war der Kaleb? Ich muss jetzt schnell etwas trinken, sonst kannst du mir schon die Flasche sagen, so ein trockenes Maul. Kaleb, er war ein Stammesfürst im Stamm Juda. Und sein Name bedeutet Hund. Nicht gerade sehr heldenhaft, aber Gott hat eine bestimmte und eine besondere Berufung für Kaleb und hat ihm eine besondere Stellung gegeben. Der Kaleb war einer von diesen 12 Kundschaftern, die der Mose ausgesendet hat, um das verheißene Land auszukundschaften. Und wir kennen die Geschichte, dass nur der Kaleb und der Josua das Land mit geistlichen Augen beurteilt haben. Und sie sind zurückgekommen und sie haben gesagt, das Land ist sehr, sehr gut. Und sie haben gesagt, mit Gottes Hilfe werden wir das Land einnehmen können. Und durch ihren Glauben und durch ihren Gehorsam sind schlussendlich der Josua und der Kaleb die Einzigen gewesen, die Ägypten verlassen haben und jetzt eigentlich als betagte Männer das verheißene Land dürfen betreten. Und jetzt sagt der Kaleb, da im Vers 8, ich habe es gelesen, ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. In einer anderen Übersetzung heisst es, ich aber bin Gott völlig nachgefolgt. Wer von uns kann das sagen, von sich? Ich sicher nicht. Und wir können vielleicht sogar denken, wenn wir das so lesen oder hören, da ist eigentlich auch noch selbstbewusst. Oder vielleicht sogar ein bisschen überheblich oder anmassend. Aber ich glaube nicht, dass der Kaleb überheblich war, weil wir lesen, im 4. Mose 14, 24, dass Gott genau das über den Kaleb gesagt hat. Er hat gesagt, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir treu nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und seine Nachkommen sollen es als Erbe besitzen. Wir sehen in diesen zwei Versen ein wunderbares Beispiel von Demut. Der Kaleb, er sagt genau das über sein Leben, über sich, was Gott über ihn, über sein Leben sagt. Und das ist Demut. Demut heisst, ich bin in Übereinstimmung mit dem, was Gott über mich, über mein Leben sagt. Wenn Gott mein Leben anschaut und sagt, das ist falsch, das ist sündig, dann ist es so. Und ich bin demütig, wenn ich das anerkenne. Und wenn Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen, du bist geheiligt, du bist befeiget, du bist gesendet und wir ein Ja haben zu dem, dann ist das Demut. Vielleicht haben wir gerade als Christen manchmal schon ein falsches Bild von Demut. Und denken, Demut heisst, wenn ich mich möglichst immer klein mache. Wenn ich sage, das ist nicht so meins, ich melde mich nicht für diesen Dienst. Oder vielleicht auch die Sünde, die kann Gott nicht vergeben. Aber oft ist die falsche Art von Demut eben auch eine Form von Stolz. Weil wenn wir zum Beispiel sagen, die Sünde ist zu gross, dass Gott mir das vergeben könnte, dann sagen wir echt damit, Gott ist nicht genug gross, dass er mir diese Sünde vergeben kann. Oder wenn wir sagen, ich bin nicht so begabt in dem, oder andere können das besser, oder ja, die und die Verheißung, ich glaube, die gilt nicht für mich, dann hat es vielleicht auch etwas mit Angst zu tun, oder eben mit einem Stolz, dass wir uns nicht möchten blamieren, wenn wir uns vielleicht engagieren in einem Bereich. Oder wenn wir vielleicht wagen, eine Gabe einzusetzen. Also nochmal, Demut ist, ich stimme mit dem überein, was Gott über mich, über mein Leben sagt. Und das sehen wir im Leben vom Kaleb. Er glaubt und er sagt das, was Gott über ihn und sein Leben gesagt hat. Ich möchte weitergehen zum Vers 12. Das war noch der Vers 8. Jetzt gehen wir weiter zum Vers 12. Der Kaleb kommt zum Josua und sagt, gib mir mein Erbe. Auch da könnte man eigentlich wieder sagen, das ist ja auch noch ein bisschen unverschämt. Der Kaleb kommt da und fordert ein. Ist denn das eine Haltung, die wir haben sollen? Ich glaube, dass diese Haltung, die der Kaleb da hatte, Gott ehrt. Der Kaleb hat gewusst, was Gott ihm verheißen hat. Und er hat gesagt, ich möchte das empfangen. Und ich glaube, es ehrt Gott, wenn wir immer wieder auch bitten, dass er die Schätze, dass er die Segnungen, dass er die Erkenntnis, die er uns möchte schenken, dass wir darum bitten und hungrig und durstig sind. Es ist nicht unverschämt, sondern es ist unser Erbrecht. Im Jakobus 4,2 da steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und da geht es nicht um Güter oder Luxus, sondern es geht um ein geistliches Verständnis, dass wir eben Hunger haben nach mehr von dem, was Gott für uns bereit hat. Und auch das können wir lernen vom Kaleb. Dass er gesagt hat, Gott hat mir das verheißen. Und jetzt, 45 Jahre später, möchte ich das Erbe empfangen und das Land betreten. Es soll uns auch ermutigen, dass es 45 Jahre gedauert hat, bis der Kaleb mit 85 Jahren das Land hat können betreten und die Erfüllung gesehen hat von dieser Verheißung. Und ich glaube, das ist doch manchmal in unserem Leben auch so, dass wir Verheißungen nicht schnell sehen, in Erfüllung gehen. Es gibt sogar Menschen, die es gar nicht mehr erleben, während ihrem Leben, sondern erst nach ihrem Tod. Ich denke vielleicht an die Zusage, dass ein Kind zum Glauben kommt und vielleicht eine Mutter ihr ganzes Leben lang Fürbitte tut und verstirbt und nicht erlebt hat, wie ihr Kind zum Glauben kommt. Aber ein Kind nach ihrem Tod Jesus findet. Und es soll uns doch auch die Sicht geben, die eben nicht nur menschliches Denken oder ein menschliches Zeitverständnis ist, Gott hat ein anderes Timing, aber die Verheißungen, auch wenn es lang, lang dauert, die sollen wir immer wieder eben erbitten und auch erwarten, dass das geschieht. Severino hat es vorher auch angetönt, dass wir eben auch nach all diesen Jahren oder so, dass wir die Erwartungshaltung nicht verlieren, sondern dass wir sagen, wir erwarten, dass etwas geschieht in meinem Leben, in unserem Chor, wo immer wir sind. Heute Gott ist ja der gleich, wo wir da kennenlernen. Ich komme langsam zum Schluss von meiner Predigt und ich möchte noch einen letzten Gedanken teilen, der auch sich bezieht auf eine Aussage, die der Kaleb gemacht hat. Und zwar sagt der Kaleb, ja, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe. Eben die Enakiter, die noch in diesem Landteil gelebt haben. Auch da könnte man sagen, was ist denn das für eine Aussage? Vielleicht ist Gott mit mir. Hat jetzt der Kaleb gleich Zweifel bekommen? Und ich habe mir das so überlegt, habe mir Gedanken gemacht und ich möchte wie auch zwei Aspekte einfach noch als Abschluss von dieser Predigt erwähnen, die ich glaube, die auch da zum Ausdruck kommen. Und zwar ist der Unterschied zwischen dem, dass Gott für uns ist und dass Gott mit uns ist. Wir kennen die Stelle aus dem Römer 8, Vers 31, wo der Paulus sagt, ist Gott für uns, wer kann wiederum sein? Es kann niemand gegen uns sein, wenn Gott für uns ist. Gott hat ein Ja für jeden von uns. Und das Ja, das er hat, ist unverrückbar. Die Liebe, die Barmherzigkeit, die gilt bis zu unserem letzten Atemzug. Niemand kann gegen uns sein. Gott ist immer für uns. Die Bibel lehrt uns aber gleichzeitig, dass Gott nicht immer mit uns ist. Es gibt verschiedene Stellen und ich möchte einfach eine erwähnen, aus dem Alten Testament, was heisst im 2. Chronik 15, 2, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Gottes Gegenwart, sein Segen, sein mächtiges Wirken, seine Wunder sind an eine Bedingung geknüpft. Und zwar sollen wir an Gott dranbleiben. Sollen wir in seinem Willen leben, ihm gehorsam sein. Und dann kann es eben geschehen, dass wir das erleben, dass Gott mit uns ist und dass wir das Land können einnehmen. Und damit möchte ich abschließen. Und wir werden jetzt dieses Lied hören. Und es soll einfach ein Moment sein, wo wir Antwort Gott geben können. Vielleicht geht auch auf sein Reden heute Morgen zu uns ganz persönlich. Und es soll auch ein Moment sein, wo wir uns auch noch einmal Gedanken machen können, sind wir ganz bei Gott in jedem Bereich von unserem Leben. Sodass er eben sagen kann, ich bin mit dir. Oder gibt es vielleicht heute Morgen auch einen Bereich, wo wir eigene Wege gehen oder wo wir die Erwartung an sein Wirken aufgegeben haben. So möchten wir doch einfach auch neu bitten, dass er uns seine Sicht schenkt auf unser Leben. Amen.